Ich versuche immer vor einem Wettkampf nicht an das Ergebnis nur zu denken. Dann bouldert man nicht gut, dann wird man nervös. Und ich will versuchen, mir möglichst gute Goals zu geben, weil das sind so die Sachen, die ich beeinflussen kann.
Hi, willkommen zum Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Der Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Für dich an jedem Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg in die Blockhütte Augsburg. In dieser Folge gibt's mal wieder ein Athletenporträt. In der Reihe Wie wird man so stark wie? Stellen wir dir die besten Athletinnen und Athleten des Deutschlandcups vor. Diesmal ist es Tim Würtner, aktuell die Nummer 1 im Deutschlandcup-Ranking. Tim spricht über sein Training und sein Wettkampf-Mindset. Und du lernst in dieser Folge etwas über Boulderfotografie von Sam und Clara, das Fotografie-Team der Techniker Boulder Bundesliga. Die beiden sind bei den Kickoffs dabei und wissen, wie man in Boulderhallen die besten Momente einfangen kann. Aber vorab eine Runde Bundesliga-News. Was ist los bei der Techniker Boulder Bundesliga? Dazu befragen wir jetzt mal wieder Jakob von der Liga. Hallo.
Hallo Juliane, ich grüße dich.
Jakob, du hast in Vorbereitung auf unser Gespräch eine kleine Insta-Umfrage gemacht, wolltest von den Leuten wissen, was wollt ihr mal im Podcast hören. Da picken wir uns ein paar Fragen raus, die jetzt häufig gestellt wurden. Und zuallererst steht da ganz oben mehrere Fragen zum Thema Finale. Das sind so die Klassiker. Wo wird es sein? Gibt es einen Termin? Und jemand wollte wissen, gibt es ein Erstliga-Halbfinale? Was kannst du uns zum Finale verraten?
Tja, Juliane, kannst du dich noch erinnern, als wir das letzte Mal übers Finale gesprochen haben?
Ja, da gab es Probleme.
Ja, ich habe so ein paar kleine Andeutungen gemacht, dass wir eventuell ja wieder nach Osnabrück wollten. Und das war natürlich auch der Plan nach einem grandiosen Outdoor-Finale im letzten Jahr. Und ja, nachdem ich das dann im Podcast so leicht angedeutet habe, kam eine Woche später die Information, dass dort in der Nähe des Geländes Bomben gefunden worden sind und also Weltkriegsbomben. Die müssen jetzt erstmal behoben werden, eine Riesenfläche, die da revitalisiert wird, wenn ich mich da richtig ans Wort erinnere. Dann ist praktisch die ganze Idee Autofinale ins Wasser gefallen in Osnabrück. Deswegen tue ich mir da auch immer ein bisschen schwer, konkrete Aussagen an die Öffentlichkeit zu bringen, solange die Tinte unter dem Vertrag noch nicht ganz trocken ist.
Also ihr seid in Gesprächen mit einem anderen Standort und das ist noch nicht spruchreif.
Genau. Was auf jeden Fall nicht stattfinden wird dieses Jahr, ist ein Outdoor-Finale. Darüber hattest du ja mit Kathi auch schon geredet im letzten Podcast. Wir freuen uns aber darauf, mit einer fantastischen Halle da zu kooperieren. Und ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass wir Mitte Juni weiterhin anpeilen. 13., 14., 20., 21. Juni, das sind die beiden Wochenenden, die wir ins Auge fassen. Und das waren jeweils 2 Tage. Also die Athleten und Athletinnen aus der ersten Liga dürfen sich auf jeden Fall wieder auf ein Halbfinale freuen. Und ja, natürlich auch die aus der anderen Liga liegen dann zum Zugucken. Es wird also wieder über 2 Tage gehen. Und eine große Action in der Halle mit einer tollen Community und da freue ich mich auch schon ganz doll drauf.
Okay, dann hoffen wir mal, dass alles Weitere dann alsbald geklärt wird und der Termin dann auch bekannt gegeben werden kann.
Yes, am Donnerstag kommt ja die Folge hier raus. Vielleicht haben wir in Augsburg schon News für euch. Bleibt aber auf jeden Fall up to date, schaut regelmäßig bei uns auf der Webseite und dem Instagram-Kanal natürlich vorbei. Dort kriegt ihr ganz schnell die Infos, gerade auf der Webseite immer als erstes veröffentlicht. Und da kommen sicherlich die Tage ganz tolle Neuigkeiten für euch.
Was Kathi in der letzten Folge auch gesagt hatte, dadurch, dass das Outdoor-Finale nicht stattfindet, können sozusagen die Ressourcen, die dadurch frei werden, dafür jetzt verwendet werden, dass ihr euch nochmal fokussiert auf das Thema Regionalligen. Also Techniker Boulder Bundesliga ist deutschlandweit. Die Idee von euch ist, dass man auch noch Regionalligen anbietet. Das gibt es jetzt schon in Niedersachsen, das gibt es jetzt auch schon, gibt's schon länger in Thüringen. Und da hatte jemand auch eine Frage dazu, wie denn konkret die Liga mit diesen Regionalligen kooperiert. Also was findet da mit Unterstützung der Techniker Boulder Bundesliga eigentlich statt?
Ja, also fand ich eine total coole Frage. Ein paar Hörer haben das vielleicht auch schon mal gehört. Ich denke, wir haben das ein oder andere Mal das Thema auch schon angeschnitten. Vielleicht so ein bisschen als Hintergrundinfo. Die Thüringer Boulder Session, das war praktisch das Pilotprojekt der Boulder Bundesliga und zwar ja, so eine kleine Landesliga. Da wurde das ganze Konzept mal getestet. Es gab 5 Hallen damals, auch jetzt immer noch 4 bis 5 Hallen, die regelmäßig teilnehmen. Da gab es auch Stationen, 6 Wochen mit einem Finale am Ende. Und da wurde praktisch die Bundesliga damals von den beiden Gründern René und Simon das erste Mal im kleinen Format getestet. Und das war so ein Erfolg, das hat den Leuten so viel Spaß gemacht, dass das dann auch im Folgejahr stattgefunden hat und im Jahr darauf. Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt. Lag an ein paar Bauarbeiten in potenziell teilnehmenden Hallen, aber nächstes Jahr geht das bestimmt wieder von neuem los. Jetzt das dritte Jahr in Folge auch die niedersächsische Boderliga Süd mit 4 teilnehmenden Hallen im BIG in Göttingen, im Greifhaus in Braunschweig und in Beta und in dem Eskalatrom in Hannover. Ja, was machen wir da genau? Also wir haben natürlich jetzt einiges an Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren, was so Wettkampfgestaltung angeht. Und haben daneben auch noch eine weitere Wettkampfsoftware, das ist auf Bodersport. Also wenn ihr Lust habt, an der niedersächsischen Boderliga Süd teilzunehmen, dann schaut mal vorbei auf bodersport.de. Auch von René und Simon ursprünglich gebastelt. Dort werden ganz unterschiedliche Wettkämpfe angeboten, an denen ihr teilnehmen könnt. Und ja, dieses Liga-Prinzip, das ist natürlich total genial auch für Landesligen anzuwenden. Und die Hallen profitieren da von unserem Know-how, von Materialien, was wir denen zuschicken, alles, was an Grafiken erstellt wird, für Social Media, für die Webseite, Plakate, Scorecards, Startschilder, Startbeschilderung. Ja, die ganze Ergebniseingabe auf der Webseite und auch so koordinative Sachen wie, wie schwer sollen eigentlich die Routen sein, wie funktioniert das Schrauben am Freitag, bevor es losgeht, wie werden auch die Schrauber unterstützt mit der digitalen Liste, wie kommen die Sachen dann, die Boder dann auf die Webseite zur Ergebniseingabe. Das sind alles so ganz, ja, teilweise größere Sachen, teilweise aber auch so Kleinigkeiten, mit denen man die Hallen einfach enorm unterstützt. So ein Schrauberfreitag ist extrem anstrengend und jede Hilfe, die man da bekommen kann, ist sehr nützlich. Da wird den Hallen sehr viel Arbeit in der Kommunikation in allem abgenommen und deswegen greifen die da gerne auf unsere Erfahrungen, Kompetenzen zurück und wir unterstützen die Hallen dabei, einen tollen Wettkampf zu machen.
Und im Moment ist die Frage, welche Hallen haben Bock? Die können sich bei euch melden und dann wird geguckt, ob man quasi so eine Region irgendwie zusammenfassen kann zu einer Liga.
Richtig. Aktuell sind wir auf der Hallensuche, noch ein bisschen Feinschliff vom Konzept und dann geht es wirklich in die Hallenoffensive rein, sage ich mal, dass man da genug Partner mit ranbekommt. Und dann soll es perspektivisch auch nicht so sein, dass praktisch wir unabhängige Wettkämpfe supporten. Also für die Niedersächsische, da sind eben die Hallen die Ausrichter des Wettkampfs. Das gleiche gilt auch für Thüringen, für die Thüringer Boder Session. Sondern wir wollen schon das Ganze unter dem Dach der Techniker Boder Bundesliga ein bisschen vereinen und da auch Synergien schaffen. Das heißt, einheitliches Design auch bei den Landesligen und auch noch ein weitergehender Support. Also wir wollen da gerne ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, schauen, dass wir Preisgelder ranbekommen, dass wir Griffe ranbekommen, auch Leihsets für die Hallen und den ganzen Wettkampf mit zusätzlichen Schraubern aufwerten können. Also wir werden da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr auch in die Organisation mit reingehen bei den Hallen, denen auch noch mehr abnehmen und das auch noch mehr Hallen dadurch möglich machen, einfach von unserer Erfahrung zu profitieren, das umzusetzen und ich sag mal, unabhängige Landesligen kann es auch weitergeben, aber vielleicht auch später, dass man von der Landesliga in die Bundesliga aufsteigt. Das sind ja alles Sachen, die man für die Zukunft auch schon mitbedenkt und deswegen wollen wir das alles ein bisschen vereinheitlichen und unsere eigenen Landesligen Stück für Stück weiter etablieren.
Okay, also da wird schon um einiges weitergedacht.
Der Kopf hört nie auf zu rattern, auf jeden Fall.
Alles klar, bin ich gespannt, welche Hallen sich melden.
Ja, und wenn ihr in einer Halle seid, an der Theke arbeitet, eine eigene Halle habt oder Kunde seid, also ja, geht auf uns zu. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Feedback. Ich denke, dass die Thüringer Hallen so lange mit dabei sind, auch die niedersächsischen Hallen jetzt das dritte Jahr in Folge mit dabei sind. Das zeigt auf jeden Fall, dass die da Bock drauf haben, dass es sich für die auch lohnt, dass sie daran Spaß haben und vor allem auch, dass es der Community richtig viel Spaß macht.
Okay, sehr schön. Eine Frage, die auch noch spannend war, die reinkam, war, könnte man nicht konsequenter eine Alterswertung bei der Techniker Boulder Bundesliga durchsetzen? Was passiert zum Thema Alterswertung? Was kann da noch zu passieren?
Also die Alterswertung, die kennen einige von den Spieltagsseiten. Da gab es früher einen Filter, wo man noch so Kids auswählen konnte oder Ü40-Wertung. Das ist alles gerade wegen aus Performance-Gründen ein bisschen eingeschränkt bei uns auf der Webseite. Deswegen gibt es dort auch diese Alterswertung nicht. Aber fleißige Hörer unseres Podcasts haben es ja auch schon mitbekommen. Wir sind dabei, eine App zu basteln. Da hast du mit dem Christian drüber telefoniert, der da fleißig Tester für gesucht hat. Falls ihr übrigens App testen wollt, meldet euch bei christian@boder-bundesliga.de. Genau, und der Christian ist dabei, die App zu machen, wo dann später nämlich auch die Landesligen mit reinkommen, zwinker, zwinker. Mhm. Und dort wird es später auch viele Möglichkeiten geben, da noch ganz andere Filter mit einzusetzen und ja, noch mit zu verwenden.
Also Alterswertung würde dann quasi wiederkommen.
Richtig. Kommt zurück, kommt dann auch für die Gesamtwertung, dauert noch ein bisschen, aber das verzeiht ihr uns sicherlich.
Okay. Jakob, danke für die Einblicke. Danke auch an alle, die Fragen gesendet haben. Es sind jetzt nicht alle beantwortet, aber wir schauen mal, dass wir die anderen Fragen auch nochmal an anderer Stelle im Podcast unterkriegen.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wenn ihr sonst irgendwie Fragen habt an uns, Insights zur Liga möchtet, könnt ihr uns auch gerne jederzeit schreiben.
Genau so ist das. Und jetzt einen schönen Spieltag euch.
Danke dir. Mach's gut, Juliane.
Ciao. Wie wird man eigentlich so stark wie Tim Wirtner? Das ist, finde ich, eine berechtigte Frage, weil Tim ist quasi Dauergast im Deutschlandcup-Finale bei der Techniker Boulder Bundesliga und da kommen natürlich nur die besten Athleten Deutschlands hin. Und er hat auch dieses Jahr bei seinem ersten Boulder World Cup mitgemacht. Also checken wir mal bei Tim ein. Fang an mit der leichtesten aller Fragen. Hi Tim.
Hi.
Wie wird man so stark wie du?
Gar nicht so eine leichte Frage tatsächlich. Ich würde sagen, viel trainieren hilft auf jeden Fall. Aber muss auch schlau trainieren. Ich glaube, das unterschätzt man oft.
Und von diesem schlau trainieren, hoffe ich, kriegen wir ein bisschen was durch das Interview jetzt mit. Ja? Da darfst du uns gerne ein paar kleine Tipps mit auf den Weg geben. Was ich zuerst gern hätte von dir, ist so ein bisschen Background. Ich weiß, du studierst in München Physik und ich würde gern wissen, wie sieht dein Alltag mit Training und Studium aus? Also was ist so die typische Wochenstruktur, wie du so deine Studieninhalte und dein Training da versuchst reinzuwirken?
Ja, studieren ist natürlich erstmal perfekt. So, man ist sehr flexibel allgemein. Ich glaube, mit Physik habe ich mir auch ein sehr aufwendiges Studium rausgesucht. Aber so Flexibilität hilft auf jeden Fall. Ich gehe auch tatsächlich nicht so gern in Vorlesungen. Ich bin nicht so der auditive Lerner, glaube ich. Und finde das auch ein bisschen ineffizient. Deswegen bin ich da sehr flexibel, mein Training zu planen. Und das gibt mir dann so, glaube ich, immer eine ganz gute Wochenstruktur. Ich gehe 5-mal die Woche bouldern meistens. Also ich mache 2 Rest-Days. Und ja, im Winter mache ich auch manchmal in 2 Tagen 2 Sessions. Genau, eine morgens, eine abends. Genau, und dazwischen lerne ich was oder mache halt was anderes.
Weil du das mit dem Studium gerade erwähnt hast, heißt das, du liest dann mehr, als dass du dich irgendwo hinsetzt und dir was anhörst im Studium?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann viel besser irgendwie was lesen und verstehen als zuhören. Dann kann man es auch immer in seinem eigenen Tempo machen. Ich glaube, Physikvorlesungen ist oft recht schnell. Dann ist man irgendwie auch schnell mal raus und dann kommt man gar nicht mehr mit. Finde ich dann besser, selber durchzulesen.
Verstehe. Aber über Physik wollen wir jetzt gar nicht so viel reden, sondern du hast jetzt gerade gesagt, 5-mal die Woche bouldern. Wie sieht es denn aus? Verbringst du die ganze Zeit an der Kletterwand? Machst du ansonsten auch manchmal Sessions im Gym? Wie sieht dein Training innerhalb der Woche aus?
Ja, das meiste ist auf jeden Fall an der Wand. Ich glaube, da denkt man auch oft, es wäre mehr so Gym-Training, aber bin ich gar nicht mal mehr so der Fan von. Ich mache im Winter 1 Session im Gym in der Woche. Früher waren es 2, aber ich glaube, da bin ich schon so relativ weit. Das macht dann nur noch platt und komme gar nicht mehr so viel voran. Und ansonsten sind eben alle Sessions an der Wand. Und ich glaube, es kommt halt sehr drauf an, was man dann genau an der Wand macht. Also im Prinzip könnte man überall schreiben, ja, mach das Richtige, was jetzt gerade sinnvoll ist an der Wand. Und so jede Rubrik, so Spraywall oder Hangeln, ist eigentlich nur so eine Orientierung, dass man so einen sinnvollen Spread übers Training hat.
Okay, kannst du uns dann mal erklären, wie die Woche aussieht? Also sagst du zum Beispiel, okay, montags, ich muss jetzt mal irgendwie ein bisschen Platten üben, dann mache ich jetzt am Montag nur Platten und am Dienstag, was du gerade gesagt, Hangeln irgendwie, mach nur Hangelboulder oder wie sieht es aus?
Ja, so ungefähr tatsächlich. Also ich würde sagen, 3 Sessions sind Spraywall und ja, dann je nachdem, es kommt auch ein bisschen auf den Zeitpunkt in der Saison an. Im Winter mache ich dann viele Platten oder versuche neue Bewegungen zu machen und während der Saison versuche ich eher Boulder zu flashen oder mache mal so eine kleine Simulation mit mir selber, um sich so an die 5 Minuten wieder zu gewöhnen. Und ja, Hangeln ist zum Beispiel jetzt so eine Unterrubrik von Spraywall, würde ich sagen.
Okay. Das heißt, du brauchst die Spraywall auch einfach öfter mal in der Woche, um dir was zu definieren, weil du es so nicht vorfindest in der Halle.
Ja, nicht ganz. Also ich würde sagen, Spraywall ist so eine Form von physischem Training. Also ist auf jeden Fall dafür da, dass man physisch fitter wird. Und ich sag mal, normal bouldern gehen ist dann eher sowas, wo ich dann versuche, das auch an die Wand zu bringen. Also ist dann halt deutlich mehr bewegungsorientiert. Es muss jetzt gar nicht irgendwie nur der Sprung oder die Platte sein. Ich würde auch sagen, ein Dachboulder jetzt in der Halle ist meistens schon komplexer als ein Spraywall-Boulder. Einfach, weil eine Spraywall eine flache Wand ist. Und ein gut geschraubter Boulder ist dann doch eher dreidimensionaler. Und genau, ich glaube, da ist ein guter Mix wichtig. Aber Spraywall ist auf jeden Fall was Physisches für mich.
Okay, verstehe. Und du hast auch eine gute Spraywall, das kommt ja auch drauf an.
Ja, da kommt es leider auch sehr drauf an. Also in München gibt es auch mehrere Spraywalls. Da würde ich auch sagen, innerhalb dessen ist irgendwie wichtig, eine Mischung zu finden. Also ich finde, eine Holzwand mit kleinen Griffen ist was ganz anderes wie eine Spraywall mit nur großen Makros. Da innerhalb dessen ist auch irgendwie wichtig, dass man das sinnvoll verteilt.
Wie sieht eine gute Spraywall für einen Wettkampfkletterer wie dich aus? Kannst du beschreiben, was für eine Neigung und so weiter?
Ja, also wie gesagt, ich finde, mehrere Spraywalls zu haben, ist natürlich irgendwie Luxus, aber hilft auch auf jeden Fall. Wenn ich jetzt nur eine beschreiben müsste, wären auf jeden Fall viele große Griffe wichtig. Also keine Henkel, sondern Makros, weil die halt einfach viel abgefragt werden im Wettkampf. Aber ich finde es auch wichtig, dass man ein paar kleine Griffe hat oder Griffe, die man deutlich aktiver halten muss. Also bei großen Slopern, finde ich, hängt man oft so relativ passiv. Aber ich finde es irgendwie, gefühlt bringt es mir ziemlich viel, wenn ich auch die Griffe gut halten kann. Das kriegt man, glaube ich, nur auf schlechteren, irgendwie vor allem Holzgriffen. Gibt es viele Pinches, Crimps, die man sehr aktiv herhalten muss. Genauso da eine Mischung finde ich, glaube ich, am besten.
Genau, und da hatte ich noch die Neigung abgefragt.
Ja, 45 Grad.
Okay. Alles klar. Du kletterst jetzt schon sehr viele Jahre Wettkämpfe. Wenn du mal auf deine Trainingsgeschichte zurückguckst, was hat dich so im Rückblick gut weitergebracht?
Ja, also ich glaube, ich habe einmal einen sehr großen Sprung gemacht, als ich mehr angefangen habe mit Krafttraining. Ah, da war ich so 15, 16. Und was mir dann nochmal viel gebracht hat, ist zu realisieren, dass es nicht alles ist.
Dass Krafttraining nicht alles ist?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, das haben, glaube ich, die meisten, dass man erstmal so sehr fokussiert darauf ist, so eine Grundphysis aufzubauen, weil man da schnell irgendwie Progress merkt. Aber irgendwann muss man, glaube ich, auch checken, dass es nicht alles ist. Und ich glaube, in den letzten Jahren bin ich da mehr so differenzierter geworden, dass ich mehr schaue, dass ich ja mehr variantenreicher irgendwie Boulder mache und nicht immer nur das Gleiche. Und es nicht nur darum geht, wie stark man ziehen kann. Und ich glaube, jetzt versuche ich deutlich mehr bei Boulder-Sessions darauf zu achten, dass ich unterschiedliche Boulder mache. Wenn man dafür ein gutes Gefühl hat, woran man gerade arbeiten kann und wo man schon eh relativ weit ist, was man gar nicht so sehr noch verbessern muss. Wenn man dafür ein gutes Gespür hat, das ist auch wichtig.
Und genau darauf zielt auch die nächste Frage, Trainingsziele. Also du hast es ja gerade schon angesprochen. Man muss genau gucken, was fehlt einem noch, wo ist man noch nicht so gut, woran muss man arbeiten? Was waren denn in der Vergangenheit Trainingsziele, an denen du versucht hast zu arbeiten und wie hast du es geschafft, dich da zu verbessern?
Mhm. Ja gut, als ich viel so Krafttraining gemacht habe, waren es irgendwie Sachen wie einarmiger Klimmzug oder einarmig an der Leiste im Beastmaker hängen. Aber das habe ich jetzt schon, so ein Trainingsziel hatte ich jetzt schon eben länger nicht mehr. Und ich hatte tatsächlich auch in letzter Zeit dadurch nicht so konkrete Ziele. Ich finde es schwer, das jetzt an der Wand festzumachen. Also man könnte irgendwie jetzt einen Boulder definieren und sagen, den will ich bis Ende des Winters schaffen. Ja, aber da habe ich nicht das Gefühl, dass es mich so sehr weiterbringt tatsächlich. Ich habe vielleicht eher das Ziel, jede Session so umzusetzen, wie ich mir das vorstelle und so alles zu geben. Ja, und einfach mein Training so möglichst perfekt durchzuziehen. Ich glaube, das ist meistens mein Ziel.
Okay. Dann kannst du uns vielleicht erzählen, was deine liebsten Trainingstools sind oder welche besonders wichtig sind für dich?
Spraywall auf jeden Fall Nummer 1. Hangboard Mache ich zurzeit tatsächlich gar nicht so viel. Es tut mir dann oft im Ansatz weh, im Unterarm. Aber ansonsten eigentlich Hangboard. Da mache ich ganz gern so einarmiges Hängen dran. Da habe ich immer das Gefühl, das gibt mir eine ganz gute Stabilität im Arm und Schulter. Ja, und sonst am Hangboard kann man auch Klimmzüge machen. Habe ich in der Vergangenheit auch sehr viel gemacht. Also das Hangboard ist eigentlich ein bisschen für alles gut.
Ja. Und ansonsten dieses eine Mal Krafttraining in der Woche, wie sieht es da aus? Was machst du da?
Also ich meine jetzt einmal in der Woche so im Gym Training, also Klimmzüge, Kniebeugen, auch so Ausgleichsübungen für die Schulter oder Dips, so sehr, sehr basic, sag ich mal. Und also sonst mache ich auch verteilt über die Woche schon ein paar Mal so kleinere Kraftübungen am Hangboard dann. Das mache ich vielleicht so zweimal die Woche, dass ich Hangboarden gehe oder Klimmzüge daran mache. Das sind dann eher so 15 Minuten Kleinigkeiten.
Was merkst du an dir selber, was so die sinnvollste Übung abseits der Kletterwand ist für dich?
Schwierige Frage. Ich glaube, ich finde, es gibt so eine Klimmzugübung. Das sind ABC-Klimmzüge, nennen wir die. Man macht zwei Klimmzüge, dann hält man so ganz oben für 7 Sekunden, dann eine 90 Grad, dann eine 120 Grad Armbeuge.
Ja.
Wenn ich das so ein paar Wochen mache, fühle ich mich immer so sehr stabil an der Wand. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für wie schon gesagt, so einarmig Hangboarden. Aber ich glaube, das sind auch immer so recht, das ist so recht kurzfristig, dass ich das so einmal wieder anspiele und dann fühle ich mich da irgendwie deutlich stabiler. Aber ich glaube, da kriege ich meistens nicht so wirklich Kraft dazu, sondern so, dass ich das mal anspiele und dann fühlt sich das besser an.
Und wenn du einen Tipp hättest für die Hörerinnen und Hörer, also so ambitionierte Hobbykletterer quasi, was du empfehlen könntest, vielleicht ins Training mit einzubauen?
Ja, wie gesagt, Sachen am Hangboard, ich glaube, das kennt jeder. Und was ich persönlich noch sehr gut finde, ist an der Spraywall hangeln. Dafür braucht man natürlich auch wieder ein gewisses Level. Was ich aber auch sehr gut finde, ist Griffe anspringen. Das ist auch an der Spraywall. Man nimmt so ein bisschen Anlauf und springt dann an zwei Griffe an der Wand und fängt es dann ab. Und man muss dabei versuchen, den Schwung komplett zu killen. Und dann hängt man ruhig, geht wieder runter und macht das Ganze 4-mal. Ich glaube, das bringt dann relativ viel Kontaktkraft.
Ah, okay.
Das ist auf jeden Fall gut.
Sehr gut. Dann schauen wir jetzt nochmal weiter in eine andere Richtung. Was würdest du sagen, sind wichtige Faktoren, die dich als Athlet weiterbringen oder unterstützen? Also kann sein ein Trainer, Trainingspartner, eine bestimmte Halle, ein Rootsetter, der extra für dich was schraubt. Also was ist für dich wichtig, um erfolgreich zu sein?
Ja, in München gibt es ein Trainingszentrum vom DRV. Das war auch ursprünglich der Grund, warum ich hierher gezogen bin. Da war das aber noch woanders im Olympiastützpunkt. Mittlerweile ist das in Thalkirchen, also ist auch frei zugänglich. Und da gibt es eine große Spraywall. Uns werden immer spezifisch Wettkampfboulder für uns geschraubt. Und das ist was ich sehr wichtig finde. Die meisten Hallen bauen jetzt ja nicht extra einen Weltcup-Boulder. Das wäre irgendwie gar nicht wirtschaftlich. Oder halt zumindest machen die das nur sehr selten. Und da gibt es dann immer 10 extra geschraubte Wettkampfboulder an super Griffen und die sind auch immer echt gut geschraubt. Ich glaube, das bringt sehr viel. Ja, ansonsten gehe ich aber auch gern in die anderen Hallen in München. Ich mag das, wenn ich so da meine Leute kenne und so ein bisschen ja, Leute treffe, wenn ich da bin, ziehe ich, glaube ich, auch immer ganz gut Motivation für die Session. Trainingspartner sind irgendwie auch immer gut für die Motivation. Wobei es davon gar nicht so viele gibt in München auf meinem Level. Ich bin der Einzige, der fest hier wohnt und im Kader ist. Aber es kommen dafür ziemlich häufig ja, andere Leute aus dem Kader, gerade wegen dem Trainingszentrum. Und ja, das heißt, es ist eigentlich häufig wer anderes auch noch da.
Okay, das finde ich erstaunlich, dass du sagst, du hast nicht so viele Trainingspartner. Ich hätte gedacht, dass in München die sich alle tummeln und du easy mit jemandem zusammen trainieren kannst, der so dein Level hat.
Ja, also es gibt auf jeden Fall schon echt fitte Leute. Ich glaube, die trainieren dann aber auch häufig nicht für den Wettkampf. So von den Leuten im Nationalkader gibt es auf jeden Fall keinen sonst, der fest hier wohnt.
Von den Herren. Also ich glaube, ein paar Damen sind schon in München, oder?
Ach so, ja, Damen gibt's sehr viele. Ja, von den Jungs sonst keinen. Also Elias wohnt so halb hier, aber nicht fest.
Okay. Du hast jetzt schon in Thalkirchen diesen Trainingsbereich beschrieben. Was ich noch gerne wissen wollte, ist, wie so ein perfekter Ort aussehen würde, wenn du dir den einrichten würdest, so wie du es brauchst für dein Training. Also gibt es da noch Ideen? Weil ich weiß zum Beispiel, Leute fahren immer extra dann nach Innsbruck zum Trainieren, weil das da so tolle Bedingungen sind. Wie sollte der Ort für dich aussehen?
Ja, ich glaube, Thalkirchen sieht schon mal ziemlich perfekt aus eigentlich. Also es könnte noch ein bisschen größer sein. Also es hat so Platz für 10 Wettkampfboulder. In Innsbruck gibt es da zum Beispiel noch deutlich mehr Platz. Dafür finde ich aber tatsächlich die Boulder sehr gut geschraubt in Thalkirchen. Also da finde ich, haben wir die Nase vorn zu Innsbruck. Ich glaube, was mir noch was bringen würde, wäre, wenn häufiger umgeschraubt wird. Die Boulder hängen meistens für ein paar Wochen. Und ich glaube, mir bringt es aber relativ viel, häufig Boulder zu machen. Deswegen gehe ich ja auch in die anderen Hallen. So, da kann man, glaube ich, immer noch was rausholen. Ja, ansonsten, ich glaube, wo es so in der Zukunft vielleicht hingeht, ist, dass jeder vielleicht mehr so nochmal spezifischer Boulder geschraubt bekommt für seine Schwächen. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen Wunschdenken.
Ja, 1:1 Betreuung ja. Vom Routenbauteam quasi.
Ja, das gibt es auch doch tatsächlich in Deutschland einmal in Hannover. Da wohnen Lasse von Freier und Torben Blöhm. Mhm. Ja, und da, also die Halle, da ist echt mega motiviert.
Die Beta-Boulder-Halle.
Genau, also die unterstützen die echt krass. Ich war da auch ein paar Mal und da konnten wir auch ziemlich frei für uns Boulder schrauben. Und da gibt es auch auf jeden Fall, also die laden sehr häufig Schrauber ein, dass sie spezifisch für Torben und Lasse Boulder schrauben. Und das ist schon sehr cool.
Ja, also Grüße gehen raus nach Hannover. Bei denen war ich auch schon mal zu Gast und habe da mit dem Trainer von Lasse gesprochen. Ich glaube, die machen das schon sehr cool. Der Bilal ist das.
Ja.
Guter Typ.
Sehr cooler Trainer.
Wie ist es bei dir? Hast du als Athlet eigentlich irgendeine Förderung oder Sponsoren, die dir helfen, dieses Thema Studium und Sport zu vereinbaren?
Ja, zählen meine Eltern.
Ja.
Ja, Eltern auf jeden Fall. Ansonsten ist ein bisschen schwierig im Klettern. Oder ich glaube allgemein in vielen Sportarten. Weiß nicht, ob man sich das so vorstellt, dass man da viel Geld bekommt. Das ist auf jeden Fall nicht so.
Ich glaube, die Leute übersetzen manchmal von anderen Sportarten ins Klettern. Also die denken so, ja. Also weiß ich nicht, Fußballer haben doch auch irgendwie einen Haufen Kohle. Und ich merke es zum Beispiel manchmal, dass so davon, dass angenommen wird, jemand, der im Nationalkader ist, der kann ja von seinem Sport leben oder so, ja.
Ja, ich glaube, man kennt halt die großen Sportarten, aber die man kennt, haben dann auch viel Geld. Ich glaube, das hängt ein bisschen stark zusammen. Also ist auch nicht ganz falsch. Es kommt drauf an, in welchem Nationalkader man ist. Also es gibt 2 Stufen und in der höheren kriegt man schon monatlich Geld. Aber die meisten sind...
Woher kommt das monatliche Geld dann?
Vom Deutschen Olympischen Sportbund.
Aha, okay. Und welche Stufe müsste man dafür haben?
Ja, Perspektivkader nennt die sich.
Kannst du das nochmal erklären? Also bloß mal kurz die Stufen für alle, die es nicht wissen.
Achso, ja, es gibt den sogenannten DAV-Kader. Da bin ich zum Beispiel drin. Und also da ist man ganz normal im Team, aber man kriegt kein Geld. Und das dann eben nur in der höheren Stufe, im Perspektivkader, da kriegt man ein bisschen Geld.
Und dann gibt es noch diesen Olympiakader, oder?
Achso, ja, Olympiakader gibt es auch, aber da ist nur Yannick drin.
Okay, und der Perspektivkader heißt Perspektivkader, weil?
Boah, keine Ahnung. Der heißt einfach so, also der Name kommt auch nicht vom DAV. Perspektivkader ist so ein sportartenübergreifender Name.
Okay. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall mal, dass das innerhalb Nationalkader, dass es da noch Unterscheidungen gibt. Dann kommen wir mal zu sprechen auf das Thema Wettkämpfer an sich. Da würde ich gerne einsteigen mit einem Thema. Vielleicht haben das ein paar Leute verfolgt. Du hast in dieser Saison in einem Deutschlandcup das Regelwerk sehr schlau genutzt. Da war oben an der Kante der Wand, das war im Finale, ein Volumen, das ging über die Wand hinaus und es war aber angedacht, dass man sich von unten so in das Volumen reinstützt, um dann die Top-Position zu halten. aber das Volumen war oben nicht abgetaped, sodass es eigentlich möglich war, einfach an diese große Kante so hinterzugreifen, ja, um sich dann daran festzuhalten. Das hast du gemacht, war sehr schlau, hast den Boulder geschafft. Bist du so ein Kletterer, der sich erstmal sowas genau anguckt und analysiert? Oh, guck mal, das geht oder das könnte gehen, oder entdeckst du sowas zufällig?
Ich bin auf jeden Fall jemand, der sich sehr viel versucht, von unten anzuschauen. Ich glaube, ich kann nämlich gar nicht so gut intuitiv klettern. Das ist auf jeden Fall was, wo ich dran arbeiten will. Genau, also sowas sehe ich dann, glaube ich, wenn schon von unten.
Also Boulder lesen ist deins?
Ja, nee, eigentlich eben nicht. Also ich versuche das nur zu kompensieren, indem ich dann versuche, möglichst viel mir den Boulder anzuschauen, drüber nachzudenken. Ich glaube, tendenziell eher mal der bin, der die Beta nicht checkt. Und jetzt gerade in so einem Finalmodus gibt es ja vorher eine Besichtigung, dann versuche ich auch immer irgendwie möglichst viel mit den anderen zu quatschen, dass ich so einen möglichst guten Peil vom Boulder bekomme. Mhm. Ich glaube, gibt es andere, die intuitiver irgendwie besser klettern können.
Okay.
Aber dafür spotte ich sowas dann vielleicht auch mal.
Okay, alles klar. Wenn du in den Wettkampf reingehst, was brauchst du, um dich gut vorbereitet zu fühlen?
Ja, gut trainiert haben ist natürlich das Wichtigste, würde ich sagen. Ich glaube, ich ziehe auch relativ viel Confidence, wenn ich weiß, dass ich so physisch fit bin. Unabhängig von dem, wie fit man real ist, sage ich mal, ist natürlich der Kopf irgendwie ganz, ganz wichtig. Also ich versuche immer vor einem Wettkampf eine möglichst gute Einstellung, sage ich mal, zu haben, die ich dann auch beibehalte. Also ich versuche immer möglichst nicht an das Ergebnis nur zu denken. Ich denke, wenn man in den Wettkampf geht und es geht nur darum, irgendwie, also man hat das die ganze Zeit im Kopf, welche Platzierung man haben will, dann bouldert man nicht gut, dann wird man nervös und es ist irgendwie nicht unbedingt was man beeinflussen kann. Deswegen denke ich mir häufig, ich will versuchen, eine möglichst gute Performance zu liefern oder einfach mein Ding durchzuziehen und möglichst gut, ja, mich einfach richtig zu verhalten, sage ich mal, gute Goals zu geben und halt versuchen, in dem richtigen Modus zu sein, weil das sind so die Sachen, die ich beeinflussen kann.
Ja.
Und wenn ich das dann umsetze, dann ist das eh das bestmögliche Ergebnis. Wenn man dann irgendwie mal eine Beta nicht checkt oder man hat einfach nicht den einen guten Versuch, dann ist das so. Aber dann finde ich, bin ich auch meistens relativ d'accord damit, sage ich mal, wenn ich weiß, okay, ich habe alles gegeben, ich habe irgendwie keinen groben Fehler gemacht, war jetzt heute irgendwie einfach nichts, finde ich deutlich besser auch dann, wenn ich weiß, ich habe irgendwie, war irgendwie gar nicht im richtigen Modus.
Ja, kann ich nachvollziehen. Und wie gehst du denn, wenn dann doch mal solche negativen Gefühle aufkommen, wie gehst du damit um?
Ja, im Optimalfall kann ich mich so darauf zurückkonzentrieren, dass ich eben versuchen will, in einem möglichst guten Modus zu sein, zum Beispiel ruhig zu sein auf der Platte und dass ich halt einfach möglichst gute Versuche geben will. Das klappt auch meistens dann ganz gut. Das ist so ein bisschen so ein Ankerpunkt dann während einer Runde auch zum Beispiel, wenn es nicht so gut läuft. Ja.
Erinnerst du dich an einen besonderen Wettkampfmoment oder einen Lieblingswettkampfmoment bisher?
Ist eigentlich schon voll lange her, so 5 Jahre oder sowas. Da war ich noch in der Jugend und so gerade bei deutschen Jugendcups irgendwie unterwegs. Und dann habe ich mich in einem Winter irgendwie viel fitter geworden und hab plötzlich einen gewonnen. Und also zu dem Zeitpunkt, ja, war das mega krass für mich. Und es hat mir so ein bisschen die Türen geöffnet. Da bin ich in den Nationalkader gekommen und durfte international Sachen starten. Ich glaube, das war so der Moment, wo der mich so am weitesten vorangebracht hat.
Okay. Dann kommen wir mal auf die Bundesliga zu sprechen. Du bist ja wirklich jetzt sehr regelmäßig beim Deutschlandcup von der Techniker Boulder Bundesliga mit dabei. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt diese Wettkampfreihe für dich?
Ja, es ist irgendwie so zwischen einem regulären Fun Cup und einem offiziellen Wettkampf für mich. Also es ist auf jeden Fall ein Wettkampf, den ich immer ernst nehme. Aber jetzt keiner, also ich trainiere jetzt nicht extra auf einen Deutschlandcup hin. Aber die sind auf jeden Fall sehr gute Trainingswettkämpfe auch, sag ich mal. Also ich glaube, ich lerne immer ziemlich viel. Dadurch, dass die anderen starken Jungs aus Deutschland da sind, ist es eigentlich immer wie eine Trainingssimulation. kann nämlich auch nach dem Wettkampf die Boulder immer nochmal auschecken. Das machen, glaube ich, gar nicht so viele immer, aber also mich bringt das gefühlt ziemlich weiter. Dadurch kann ich nochmal so deutlich besser reflektieren danach, was habe ich jetzt gut gemacht, was hat nicht so gut geklappt. Ich finde, so sonst im Wettkampf, wenn man die Boulder nicht nochmal probieren kann, bin ich mir doch immer nicht ganz sicher, war ich jetzt einfach zu schlecht für den Boulder oder habe ich irgendwie Mist gebaut.
Oder nicht die richtige Idee gehabt oder was?
Ja, genau, also es gibt ja verschiedene Gründe, warum man den Boulder nicht schafft. Also entweder er war machbar und man hat halt irgendeinen Fehler gemacht, vielleicht war man zu nervös und dann irgendwie verkrampft, gerade auf der Platte. Vielleicht war es eigentlich eine ganz einfache Platte, aber man war so nervös, dass man ja irgendwie nicht sauber geklettert ist. Aber vielleicht war man auch einfach nicht gut genug für den Boulder. Also es kommt ja auch vor, dass einem der Boulder einfach nicht liegt. Und ich finde, das kann man immer sehr gut herausfinden, wenn man danach die Boulder nochmal macht, ohne Druck. Dann weiß man sozusagen, wie schwer der Boulder eigentlich ist.
Ja, das ist doch eine coole Sache. Und wahrscheinlich kann man auch nochmal mit jemandem drüber reden, der es geschafft hat und gucken, wie das ging.
Genau. Ja. Also ich finde, da lernt man immer ziemlich viel.
Super cool. Dann danke ich dir sehr, dass du uns Einblicke gegeben hast in deine Historie als Wettkampfkletterer, Boulderer und auch ein bisschen, dass du uns erzählt hast, wie dein Training so abläuft. Und dann hoffe ich doch wirklich ganz stark, dass wir dich noch in ganz vielen Finals sehen bei den Deutschlandcups und dass du weiterhin da auch viel rausziehen kannst und lernen kannst. Danke dir.
Ja, danke.
Wenn du zu einem Kickoff der Techniker-Boulder-Bundesliga gehst, dann kannst du nicht nur viele tolle Boulder knacken und dabei coole Leute treffen. Du hast auch die wunderbare Chance, dass ein professioneller Fotograf oder eine professionelle Fotografin ein cooles Foto von dir beim Bouldern macht. Denn bei den Kickoffs sind unsere Liga-Fotografen mit dabei und die fangen die besten Momente ein. Am Ende sind alle Fotos in einer Fotogalerie auf boulder-bundesliga.de zum Download. Die beiden Fotografen, die das machen, das sind Simon Sichert, genannt Sam, und Clara Braun. Und mit denen quatsche ich jetzt und wir reden über Boulderfotografie. Hi, ihr beiden.
Hi.
Hi.
Dann legen wir mal los mit der ersten Frage. Ein richtig cooles Boulderfoto von einem Kickoff. Was macht das für euch aus?
Interessante Perspektiven und sichtbare Emotionen.
Ich würde auch sagen, einfach spektakuläre und beeindruckende Bewegungen einzufangen.
Okay. Darüber, wie man tolle Motive eigentlich findet beim Bouldern und worauf man beim Fotografieren achten sollte, darüber reden wir gleich. Aber erstmal nochmal zu euch. Ihr seid ja ganz neu im Team. Alexander Bock, der hat den Job als Fotograf bei der Liga bisher gemacht, der hat jetzt aufgehört und ihr beide wurdet gecastet und seid jetzt quasi die Neuen. Wie war denn dieser Auswahlprozess für euch?
Durchaus aufregend und außergewöhnlich. Mhm. Also es hat angefangen mit einer offiziellen Ausschreibung, auf die wir uns dann beworben haben. Und dann gab es zwei Runden. In der ersten Runde waren wir über 10 Leute aufgezählt auf 2 Termine. Wir sind auf Eigeninitiative hin, das war noch unvergütet, und haben quasi da zum ersten Mal dann unsere Fotos präsentiert, die ausgewertet wurden. Und dann gab es noch eine zweite Runde, da waren wir noch zu dritt und da kam dann auch die Frage auf, ob es ein Team werden soll oder ob man quasi allein als Kletterfotograf für die Boulder-Bundesliga dann am Start ist. Da in der zweiten Runde wurde dann auch ein Teil der Kosten schon für uns übernommen.
Okay. Und das klingt ja ganz schön aufregend. Wer hat denn da die Fotos sozusagen sich angeguckt, bewertet, um zu sagen, hey, vielleicht Sam oder Clara sind es?
Ja, das war unter anderem Alexander, der sich dann natürlich mit den oberen Köpfen zusammengesetzt hat, Jakob und Simon. Die haben uns dann nach der ersten Runde sozusagen Bescheid gegeben, ob wir weiter sind oder nicht. Und als man dann in der zweiten Runde war, wurde dann auch erklärt, worauf viel Wert gelegt wird und was wir nochmal verbessern können von der ersten Runde zur zweiten. Und die haben dann natürlich auch nach der zweiten Runde entschieden, wie es weitergeht.
Und es war nicht ganz klar, dass es zwei Leute werden, sondern es wurde erstmal eine Person gesucht. Wie kam dann die Entscheidung zu zwei?
Wir haben uns sehr gut verstanden, Sam und ich.
Aha.
Und haben dann auch gesagt, dass wir uns das als Team sehr gut vorstellen können.
Genau, und auch die Liga hat gemerkt, dass es einfach praktisch ist, wenn wir dadurch, dass ich aus dem Süden komme Deutschlands und zumindest von mir aus gesehen Clara aus dem Norden, aus dem Westen, wir eigentlich einen Großteil des Bundesgebiets gut abdecken können, ohne extrem lange Anreise und Abreise. Was für uns selbst praktisch ist, weil wir uns am nächsten Tag dann auch direkt an Bearbeitung machen können. Und auch für die Liga, weil wir halt nicht einmal durchs ganze Land fahren müssen für Reisekosten, Unterkünfte und sonstiges.
Ja, macht total Sinn. Und so ein Casting und dieser Auswahlprozess, ist das was, was ihr schon kanntet von anderen Jobs?
Nein. Also ich mache das schon relativ lange mit der Fotografie und so aufwendig gemacht und vor allem auch hinterher mit diesem, dass Alexander uns seine Tipps und Tricks noch weitergibt, das habe ich so durchdacht noch nie erlebt gehabt.
Vielleicht erzählt ihr uns noch mal, was ihr vorher eigentlich im Bereich Fotografie gemacht habt.
Ich würde einfach mal starten. Ja, ich bin die Clara und ich habe mit 16 schon meine erste gebrauchte Kamera gekauft und danach ehrlich gesagt auch nie wieder weggelegt. Und als ich dann angefangen habe, Sonderpädagogik zu studieren, habe ich das Nebengewerbe angemeldet und mir damit eigentlich schon mein Studium finanziert. Und mir wurde immer eingebläut, dass man unbedingt sich spezialisieren muss auf Workshops und Weiterbildung und so. Und irgendwann habe ich aber für mich festgestellt, ja gut, wenn man die Technik beherrscht, dann kann man ja eigentlich alles, was man sich vorstellt, so fotografieren, wie man es möchte. Und dementsprechend bin ich jetzt schon seit 6 Jahren in der Selbstständigkeit.
Mhm. Bei mir war es so, ich habe früher die Kameras meiner Eltern mir immer wieder geschnappt, um schon mal rumzuprobieren. Und dann um die Zeit vom Abi rum meine erste Kamera gekauft und danach eine Weltreise gemacht. Und es war dann einfach erstmal viel Reisefotografie, dokumentieren, was ich erlebe und sehe. Und auch in späteren Reisen noch, auch so Studienreisen, wo ich das dann noch gemacht habe. Zur Kletterfotografie kam es dann erst in den letzten Jahren tatsächlich durch einen guten Freund von mir, der im Bayernkader klettert, den ich dann auf seine Wettkämpfe begleitet habe. Wir waren gemeinsam auf Klettertrips und ich habe eine Begeisterung gehabt, die Bewegungen und das, was Klettern auch für mich bedeutet, ich kletter auch schon seit vielen Jahren, mit dokumentieren zu können, mit einfangen zu können und auch anderen zur Verfügung zu stellen. Und bin sehr dankbar für die Freunde von mir, die mich da unterstützt haben, jetzt auch mein Nebengewerbe anzumelden und diesem Traum zu folgen.
Mhm. Und bei Sam haben wir jetzt schon gehört, dass er auch Reisefotografie vorher gemacht hat. Clara, in welchen Bereichen bist du sonst noch so unterwegs?
Gestartet hatte ich in der Tierfotografie, Hunde und Pferde, ein sehr spezielles Gebiet. Da war das auch so, dass ich dann immer wieder die Worte gehört bekommen habe, man muss sich spezialisieren. Und mittlerweile mache ich eigentlich fast alles von Newborn über Hochzeiten zu Familien-Shootings und halt aber auch B2B und Sportveranstaltungen.
Okay. Und wenn man so wie ihr beruflich fotografiert, gibt es denn da so Themen und Fragen, die immer mal wieder aufkommen, Sachen, die man immer mal wieder erklären muss, so seinen Kunden zum Beispiel auch erklären muss?
Ja, da kommt, glaube ich, einiges zusammen.
Ja.
Ich glaube, gerade so Thema Preisgestaltung ist was, was dabei immer wieder auftritt. Also wie stellt sich dieser Grundpreis, den man für ein Foto oder für ein Shooting zu zahlen hat, denn zusammen? Und da steckt zum einen halt die Vorbereitungszeit drin. Also es gibt Vorbesprechungen. Man muss sich die Location erstmal anschauen, um einen Eindruck dafür zu bekommen, wie das vor Ort ablaufen kann. Man hat laufende Kosten wie die Versicherung fürs Unternehmen, Auto, Miete, Lebensmittel, Steuerberater, Weiterbildungen und so weiter. Die Abos für Social Media, für Marketing. Und dann kommen noch sogenannte variable Kosten halt dazu. Also einmal die Kameras, die bei Veranstaltungen dabei sind, sind meistens 2. Dann entsprechende Objektive, Akkus, Speicherkarten, der Laptop, Reinigungsequipment. Es kann sein, wenn es weiter weg ist, dass man noch eine Unterkunft braucht. Und dann ganz klar die Arbeitszeit von Vorbereitung über das Shooting selber und die Nachbereitung, die auch nochmal einiges an Zeit braucht oftmals.
Und da ist ja jetzt noch nicht mal ein Foto bei, ne? Das muss man dann auch sagen. Also da haben wir jetzt schon ganz viel Arbeitszeit aufgewendet und dann würden halt noch die Bildpreise on top dazukommen, weil es dauert natürlich auch seine Zeit, je nachdem, wie ich ein Bild bearbeite, nimmt es ja natürlich dann auch einen großen Wert mit sich.
Ja, also jetzt bloß mal angenommen, ich möchte eine Porträtreihe von mir haben, die ich mit euch quasi vorab abspreche, was ich mir da vorstelle. 10 Fotos, so eine Reihe. Und was würde man denn da ungefähr berechnen?
Also bei mir starten die Shootings ab 200 Euro. Ja. Wenn wir jetzt im privaten Bereich unterwegs sind und da reden wir vom Grundpreis, da wäre dann noch kein Bild dabei. Und wenn du dann noch 10 Bilder on top haben möchtest, wären es nochmal 200 Euro dazu.
Ja.
Genau.
Okay, das ist mal spannend, da so eine Zahl zu haben.
Absolut.
Ja. bei Sam haben wir es jetzt schon ein bisschen gehört. Clara, bei dir, wie bist du denn zur Kletter- und Boulderfotografie gekommen?
Ich boulder tatsächlich auch privat schon seit 8 Jahren jetzt und habe dann zur Covid-Zeit in der Boulderhalle angefangen zu arbeiten, einfach damit ich nochmal nebenher so ein bisschen Einnahme habe, weil zur Covid-Zeit war das natürlich ein bisschen schwierig mit der Selbstständigkeit und bin dann auch aus Jux und Dollerei so ein bisschen in der Halle geblieben. Und die Halle hatte dann ihre erste Veranstaltung nach Covid wieder. Und hatte mich gefragt gehabt, ob ich die nicht fotografisch begleiten möchte. Und so bin ich da eigentlich reingerutscht. Ich wohne auch in der Nähe von Avalonia. Ich weiß nicht, ob das jedem ein Begriff ist.
War ich schon mit dem Binweg Bouldern Podcast dort und habe eine kleine Reportage gemacht. Kann man sich anhören.
Ja, cool. Sehr schön. Ja, und da bin ich natürlich auch gerne mal mit Freunden privat. Und dann habe ich dann auch immer wieder die Kamera mitgenommen. Und so hat sich das dann bei mir tatsächlich auch noch mit eingeschlichen.
Mhm. Und für alle da draußen, die so ein bisschen auch Fotonerds sind, sich daran mal versuchen an dem Thema, was braucht man denn speziell, um gute Boulderfotos zu machen? Also so equipmentmäßig.
Im Boulderbereich auf jeden Fall eine geschützte Kamera. Das ist ganz wichtig. Viele unterschätzen, was dieser Feinstaub vom Chalk ausmacht. Eine Kamera lebt ja auch nicht lebenslang. Die hat immer eine gewisse Anzahl an Auslöser und ja, man verkürzt sich die Zeit damit auch gerne mal, wenn man da nicht aufpasst. Außerdem sollte alles relativ lichtstark sein. Das ist natürlich jetzt auch abhängig davon, mit welcher Marke man arbeitet, weil jede Marke das ein bisschen anders macht, aber grundsätzlich lichtstarkes Equipment.
Sam, noch was dazu?
Ich glaube, das, was bei uns schon angeklungen ist, wir haben beide einen Bezug zum Klettern und Bouldern. Und das hilft absolut, weil man schaut einen Boulder an und man versteht schon ein bisschen, wie die Bewegungen sein werden. Also auch, was ist vielleicht der coolste Moment an dem Boulder zu fotografieren und wo stelle ich mich hin? Und die andere Regel ist ganz klar Perspektiven. Also es kann in Einzelfällen schon Sinn machen, mal von hinten einfach auf die Wand zu fotografieren in einem Boulder, wenn das sich jetzt schön ausgeht von der Bewegung her. In aller Regel ist aber so Rule of Thumb, schaut, dass ihr das Gesicht drauf habt. Wenn man ein schönes kleines Erinnerungsbild haben möchte, kann man auch lachen. Aber ich glaube, als Boulderer merkt man dann schnell, dass das keine schwierige Stelle war und nicht so diesen Herausforderungscharakter des Boulderns vielleicht ja widerspiegelt.
Wenn da jemand lächelt im Boulder.
Wenn man jetzt voll am Lachen ist, einfach wie wenn man jetzt, keine Ahnung, von Freunden mal kurz ein Foto von sich machen lässt.
Ja.
Also im Boulder bin ich ja doch meistens konzentriert, vielleicht ein bisschen angespannt. Ich meine, wir achten natürlich drauf, dass es dann keine, wie sagt man immer, das Fight-Face ist, also wo man gerade voll am Kämpfen ist und Grimassen macht. So witzig das mal aussieht, ist meistens nicht so vorteilhaft. Aber es ist was ganz anderes, wenn man das Gesicht sieht. Dann spricht das Bild gleich zu einem.
Definitiv, ja.
Ja, und lasst eurer Kreativität auch freien Lauf. Das ist auch ganz wichtig, vor allem wenn man sich ausprobiert, dass man auch einfach wirklich rumprobiert. Und nur von Probieren lernt man auch. Das ist beim Bouldern ja auch so. Man muss ja die Griffe anfassen und auch mal die Moves machen. So ist es beim Fotografieren auch.
Was ist denn so eure Lieblingsperspektive, wo ihr zuerst hingeht? Also guckt ihr, dass ihr nah an der Wand steht oder geht ihr mal irgendwie auf einen Boulderblock drauf? Was macht ihr da gerne?
Also Sam steigt gerne auf Boulderblöcke drauf, da habe ich ihm schon bei helfen dürfen. Und ich bin tatsächlich eher diejenige, die gerne sehr, sehr nah an der Wand steht, vor allem auch so bei Platten und so.
Und ich finde ja schon, dynamische Bewegung einzufangen sieht immer cool aus, aber was würdet ihr sagen? Ist es schon wieder so ein Klischee, immer sozusagen auf die dynamischen Boulder raufzugehen? Oder kann es, wie ihr gerade gesagt hattet, nicht auch cool sein, so diesen Plattenboulder cool einzufangen?
Also man kann eigentlich schon fast aus jedem Boulder, egal wie in Anführungsstrichen leicht er ist, eine coole Perspektive finden und was Tolles rausholen. Es braucht keine Dynamik im Spiel sein.
Okay.
Da stimme ich zu. Ich denke, es ist auch so, dass ein dynamischer Boulder sieht oft natürlich spektakulär aus, aber ein Plattenboulder ist, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, leichter auch einzufangen. Eine Person klettert zu einem hin. Mhm. Bei der Dynamik muss man halt genau den Moment abpassen, wo die Person dann vielleicht rausschwingt und möglichst auch noch zu einem schaut. Aber jeder Boulder ist geeignet, ein gutes Bild zu machen.
Okay. Und könnt ihr so mal Pi mal Daumen sagen, wie viel Arbeit steckt hinter einem guten Boulderfoto?
Ja, ich denke, wir haben mal so drüber gesprochen und die Schätzung ist schon fast eine Stunde. Also zwischen das Foto selbst, dann die gesamte Nachbearbeitung, die Vorbereitung. Also wenn ich jetzt auf ein Bild runterbreche, natürlich, wenn ich eine ganze Reihe Bilder in einer Reihe mache, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Aber wenn ich sagen würde, ich würde jetzt nur ein Bild in der Halle machen, dann steckt da mindestens eine Stunde Arbeit dahinter.
Und mit einer Reihe meinst du, dass es vielleicht so in einer Bewegung, in einem Boulder so eine Reihe entsteht und dann bearbeitet man das wahrscheinlich auch irgendwie ähnlich?
Ja, auch wenn ich jetzt quasi vom gleichen Boulder mehrere Fotos habe oder im selben Bereich von der Halle, dann sind gewisse Bearbeitungsschritte schon auch ähnlich. Aber ich sag mal, eine Bearbeitung für alle, wie man sagt, oder dass heutzutage eine KI das komplett für einen übernimmt, das funktioniert in meiner Erfahrung fast nie. Beziehungsweise nie. Man hat doch immer Kleinigkeiten, die sich halt unterscheiden. Vom Licht, von den Farben, von der Person. Da muss man schon genau hinschauen.
Und was mich noch interessieren würde, ist, was erschwert euch denn manchmal den Job in einer Boulderhalle zu fotografieren? Das Thema Chalk an der Kamera, das hatte Clara ja schon genannt, dass das auch ein Thema ist auf jeden Fall. Was sind denn da noch so Hürden?
Ja, Chalk in der Luft dann direkt auch mit. Tatsächlich am Anfang von so einer Station hat man noch recht klare Bilder. Je länger die Station läuft, je mehr Chalk im Spiel ist und in der Luft ist, desto mehr Schleier kriegt man natürlich auf dem Bild. Ich nenne ich jetzt mal so für einen Laien. Und das muss man dann hinterher wieder rausarbeiten. Es ist aber auch so, dass man vor allem bei den Boulder-Sachen je nach Halle am besten darauf achten sollte, sich den Weißabgleich direkt vor Ort schon ordentlich einzustellen. Normalerweise ist das etwas, was man auf automatisch stellen kann, aber hinterher erleichtert es einem dann doch einiges. Und was mir tatsächlich auch viel aufgefallen ist, ist, es ist auch ganz normal und das soll auch bitte unbedingt so bleiben, aber viele Menschen, die dann auch einfach durchs Bild laufen, weil sie gerade fokussiert sind, sich den nächsten Boulder rausgesucht haben, dann ist das so, ne? Und damit müssen wir lernen zu arbeiten. Und das ist aber auch ganz normal.
Was ich gemerkt habe, wenn ich mal versucht habe, Fotos zu machen, ist, dass ja in Hallen oft so Säulen rumstehen. Und das manchmal irgendwie bei Perspektiven auch so ein bisschen nervt.
Tatsächlich stimmt das. Man kann die aber auch ganz cool stilistisch mit einsetzen. Von daher sind sie sowohl Fluch als auch Segen zugleich.
Okay. Sam, bei dir, was ist in Boulderhallen manchmal schwer?
Ja, ich denke, das Thema Licht ist schon was. Es gibt nur wenige Hallen, die bei ihrem Bau oder Umbau darauf geachtet haben, die Boulder richtig schön und gleichmäßig auszuleuchten. Und auch über den Tag hinweg ändert sich das natürlich. Aber ich sag auch gerade so vermeintliche Hindernisse, ich sehe es eigentlich am Ende eher als eine Herausforderung. Dann kann ich nicht das Bild machen, was mir zuerst in den Kopf gekommen ist, sondern ich suche mir eine neue Perspektive, brauche vielleicht ein anderes Objektiv und dann gibt es immer eine neue Möglichkeit.
Ja, Sam, du hattest mir im Vorgespräch das mit dem Licht auch schon genannt und meintest so gerade diese Holzwände, die machen auch ein sehr ungünstiges Licht, aber die gibt es nun mal sehr viel in Boulderhallen.
Ja, da muss ich dazu sagen, ich finde es ja auch schön.
Ja.
Also es gibt dem Ganzen ja vielleicht auch einfach eine Naturnähe. Das Problem in Anführungsstrichen für Fotografieren ist, die Farbe von der Holzwand und die Hautfarbe von Caucasian Personen ist einfach sehr ähnlich.
Mhm.
Das heißt, das Bild sieht etwas zu warm aus oder zu kalt und ich da was anpassen muss, dann ist es schwierig, das getrennt voneinander zu machen.
Mhm.
Plus, das Bild wird meistens automatisch ein gutes Stück wärmer, einfach weil das Holz so eine warme Farbe ausstrahlt.
Ja. Also ich erinnere mich, ich mache das ja überhaupt nicht so professionell wie ihr, aber ich habe schon sehr viele gelbe Gesichter gehabt. Sehr unschön. Dann nehmt uns noch mal mit in den Start von so einem Kickoff. Wo geht ihr hin? Also sucht ihr dann erstmal so die coolen Orte, wo man die besten Motive findet? Wie geht ihr da vor?
Also bei mir ist das so, ich komme in die Halle und trinke erstmal einen Kaffee und komme an tatsächlich.
Ja.
Und habe dann so einen Zettel mit dabei, weil wir haben natürlich auch so ein paar Bestimmungen, was wir fotografieren sollen, worauf wir achten sollen, und lese mir das nochmal durch. Und dann gehe ich meine Runde und schaue mir wirklich jeden Boulder einzeln an und überlege mir, wie wird der gedacht sein, wie wird sich die Person da drin bewegen. Da kristallisiert sich meistens dann schon raus, was attraktiv aussehen wird und was nicht. Dazu kommt dann natürlich auch noch so ein bisschen der Vibe während des Kickoffs selbst, dass die Leute sich dann ja auch mal an dem einen oder anderen Boulder sammeln und pushen und dann nochmal zusätzliche Emotionen aufkommen und man da dann natürlich auch verweilt und versucht, das Ganze auch zu dokumentieren.
Sam, deine erste Runde?
Für mich eigentlich sehr ähnlich. Was ich manchmal noch mache, gerade wenn ich vielleicht schon am Vortag angereist bin, ich gehe mit den Routenbauern einmal durch und lasse mir von denen eine Einschätzung geben, welcher Boulder sich vielleicht besonders gut macht für verschiedene Perspektiven oder eine Idee von dem Bild, die ich schon im Kopf habe. Und das hilft mir schon auch. Ich kann die meisten Boulder auch selber gut einschätzen, aber klar, wenn jemand die Route baut, dann hat er natürlich ein Bild im Kopf, wie die Person sich dann da auch durchbewegen soll. Und das klappt ja auch nicht immer. Ich habe auch schon ein, zwei Routen gebaut und die Leute haben ganz andere Lösungen gefunden. Das ist ja auch das Schöne, dass jeder seine hat. Aber so als Richtwert ist das schon immer ein guter Eindruck.
Ja, das kann ich verstehen, dass man beim Routenbauteam da vielleicht nochmal viel bessere Einblicke bekommt. Was sind denn so No-Gos für euch? Also gibt es bestimmte Perspektiven, die nicht schön sind? Was funktioniert nicht so gut bei Boulder-Fotos?
Haben wir jetzt tatsächlich schon lustigerweise ein paar Mal erwähnt gehabt jetzt gerade. Und zwar so Sachen wie unvorteilhafte Position oder Gesichtsausdrücke.
Ja.
Vor allem jetzt auch in Bezug auf Frauen. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, von wo fotografiert man, was sieht man. Und ich komme ja aus der Tierfotografie ursprünglich. Da hat man ganz viel Froschperspektive gemacht. Das ist zum Beispiel beim Bouldern total selten, dass man die mal einsetzt. Dazu ist es auch noch so, dass ganz häufig so eine Rückenperspektive auch einfach ungünstig aussieht, weil, wie Sam eben schon sagte, man auch immer gerne das Gesicht mit drauf hat.
Genau, was auch ein Thema ist, wenn man halt zu weit weg ist. Also es kann schön sein, mal für einen Eindruck ein Überblicksbild zu machen, aber dann ist auch nicht ganz ersichtlich, um wen geht's denn eigentlich? Also welcher Boulder, welche Bewegung, welche Person steht hier eigentlich im Fokus?
Was ihr auch noch macht, nicht bei jedem Kickoff, aber so ungefähr bei jedem zweiten, ist, dass ihr auch den Wettkampf vom Deutschlandcup dann fotografiert. Worauf muss man achten, wenn man solche Wettkampfmomente einfangen möchte?
Ich würde mal mit was ganz Einfachem anfangen. Pausen machen davor, weil was man im Kopf haben muss, man hat einen ganzen Tag schon gearbeitet und sich konzentriert und dann muss man hinten raus nochmal richtig performen. Also es hat schon noch die eine oder andere Herausforderung, auch einen Wettkampfmoment wie so ein Deutschlandcup zu fotografieren, und dass man da noch fit ist, konzentriert, auch schnell mal die Position wechseln kann, um die entsprechenden Boulder einzufangen, nachdem aus dem weiblichen und männlichen Kategorien, die Leute ja gleichzeitig bouldern und wir beide einfangen, muss man da halt schauen, dass man möglichst flott von einem Boulder auch zum anderen wechseln kann, um alle Perspektiven abzudecken.
Je nachdem, wann wir so ankommen, ist es ja auch so, dass auch wir vielleicht die Boulder von den Deutschlandcups noch gar nicht sehen konnten. Das bringt dann natürlich auch viel Sportlichkeit mit sich, wenn das dann abgehangen wird und wir dann recht fix uns überlegen müssen, okay, also der eine Boulder geht in die Richtung, der andere in die, Männlein ist auf der Seite, Weiblein ist auf der anderen Seite. Wie Sam schon sagt, da muss man wirklich ganz, ganz fix dann auf einmal im Kopf sein. Und wenn man schon den ganzen Tag dann 8 Stunden fotografiert hat, dann ist das wirklich, wirklich wichtig, sich die Ressourcen ordentlich einzuteilen.
Ich kann es mir auch vorstellen, dass es für eine Person schon schwierig ist, weil es auch schnell gehen muss, wahrscheinlich bei so einem Finale.
Absolut. Man kann auch nicht garantieren, dass man dadurch jeden Moment mit hat, aber wir versuchen es natürlich.
Dann noch eine Frage, die vielleicht manch einen jetzt interessiert, der jetzt hört, da sind ja immer Fotografen unterwegs, ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Hey, ich könnte ein richtig cooles Boulderfoto von mir bekommen. Können die einfach auf euch zukommen und fragen, machst du mal ein Foto von mir?
Auf jeden Fall. Immer und gerne. Und wir freuen uns auch immer gerne, wenn wir darauf angesprochen werden.
Okay.
Absolut.
Und wie ist es denn eigentlich rechtlich bei der Techniker Boulder Bundesliga? Dürft ihr denn da alle Leute fotografieren?
Das Ganze ist tatsächlich in den Teilnahmebedingungen von der Boulder Bundesliga geregelt, unter 4.5. Man erklärt sich mit seiner Anmeldung einverstanden, dass in dem Zusammenhang Fotos, Videos, Interviews angefertigt werden dürfen und von der Boulder Bundesliga auch verwendet werden, veröffentlicht, auch von den Kooperationspartnern und Sponsoren. Wenn man das nicht möchte, muss man es explizit sagen. Dann würde ich sagen, kommt einfach auf uns zu und sagt das. Also ich werde von niemandem ein Foto machen, der oder die mir explizit gesagt hat, bitte, ich möchte keine Bilder von mir. Und dann achten wir drauf. Ich kann nicht garantieren, dass im verschwommenen Hintergrund von einem anderen Foto man vielleicht mal mit drauf ist. Aber ich glaube, dann erkennt man sich höchstens selbst von den Farben, von vielleicht Shirt und Hose. Aber nicht so, dass man jetzt erkenntlich auf einem Foto wäre.
Was wir auch noch machen, ist vor allem, wenn wir Kinder fotografieren und sehen, dass das gerade eine angenehme Position ist, irgendwas Schönes entstehen könnte, dass wir dann natürlich auch die Einverständnis der Eltern vorher einholen. Einmal nachfragen, ist das in Ordnung? Wollen Sie Foto von Ihrem Kind haben? Sieht gerade wirklich toll aus, so wie es da hängt. Und genau, wenn Sie die Einverständnis geben, natürlich auch mit Kindern.
Ja, sehr gut. Sam, du hattest auch gemeint, es kommt manchmal auch der Fall vor, dass Leute fragen, warum ist denn von mir jetzt kein Foto in der Galerie auf der Webseite gelandet? Was sagst du da?
Ich habe euer Bestes im Sinn. Also ich denke wirklich an euren Vorteil. Es gibt leider manchmal Umwelteinflüsse oder Boulder und Positionen, die halt doch unvorteilhaft aussehen. Und die werden dann natürlich nicht in die Galerie aufgenommen, die für auch alles sichtbar ist.
Ja. Also wenn man dann wirklich mal so ein richtig blödes Gesicht macht im Boulder, dann sagst du, okay, das hättest du vielleicht lieber nicht online gehabt.
Genau.
Alles klar. Zum Schluss, ihr seid noch nicht ganz so lange dabei jetzt bei der Liga, aber gibt es vielleicht sowas schon wie einen der schönsten oder Lieblingsmomente, die ihr mit der Techniker Boulder Bundesliga verbindet als Fotografen?
Bei mir sind es tatsächlich zwei Bildreihen, die ich schon fotografieren durfte. Und zwar ist das einmal in Bremen gewesen. Da hat Tim Würtner einen Top geholt und noch die Zunge rausgestreckt und sich gefeiert. Und da war ich dann ganz happy, dass ich mich beweisen konnte, dass ich das so alles drin hatte. Und dann hatten wir jetzt in Mannheim nochmal einen Fall. Da wurde eine Bildreihe von mir veröffentlicht von der Boulder Bundesliga. Da war André Schröder, glaube ich, wird der Nachname ausgesprochen, beim Boulder Hashtag 30, She Loved Me. Und er war stark am Kämpfen und die Emotionen kommen einfach wunderschön rüber. Da war ich ganz glücklich und happy und habe dann auch für mich festgestellt, dass ich hier richtig bin.
Cool. Sam?
Ja, ich muss sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen cheesy klingt, aber einer der schönsten Momente für mich war, als ich mit Clara zusammenarbeiten durfte, also im Casting in der zweiten Runde, weil wir uns einfach direkt verstanden haben. Das ist eine direkte Teamliebe da entstanden. Wir stehen auch viel im Austausch und supporten uns gegenseitig. Und natürlich gibt es auch eine ganze Reihe an Bildern, die mir selber sehr gut gefallen. Und auch die Leute, die öfter bei den Kickoffs mit dabei sind. Man kennt sich ja irgendwann. Und da entstehen einfach auch Freundschaften. Und das finde ich was Wunderbares.
Das klingt super. Es klingt sogar so, als ob ihr eigentlich ab und an mal auch zusammen bei einem Kickoff sein solltet, wenn das mit euch so gut funktioniert. Ich wünsche euch weiterhin auch eine gute Arbeit und eine gute Zusammenarbeit.
Vielen lieben Dank.
Vielen Dank dir.
Das war's für diese Folge im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Danke an meine Gäste Tim Würtner, Clara Braun und Sam Sichert. Viel Spaß beim Bouldern in Augsburg und wir hören uns wieder zum nächsten Spieltag im Café Kraft Nürnberg.